Hi und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge des Vorwiegens Podcast, dem Podcast für Veganerinnen und alle anderen. Ich bin wie immer der Paul, aber diesmal leider ohne Melissa. Tut mir sehr leid für euch, aber Melissa hat es heute leider nicht geschafft. Als Entschädigung für euch haben wir aber heute einen Interviewgast für unser neues Format Vegan Voices. Und zwar ist heute bei uns die liebe Maren Ewald. Hallo Maren und vielen Dank, dass du da bist heute. Möchtest du uns denn einmal kurz erzählen, wie du zum Veganismus gekommen bist und wie alles so angefangen hat und was du so machst?
Danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Und ich habe mich vor einiger Zeit entschieden, pflanzlich vollwertig zu ernähren. Und zusätzlich kam dann die Herausforderung ein Jahr später glutenfrei und salzarm dazu. Und das war eine sehr, sehr spannende Variante.
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem das glutenfrei und salzfrei stelle ich mir kompliziert davor als das Vegane, aber du kannst uns ja gerne später noch mehr dazu erzählen. Aber fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie ist es dazu gekommen? Wie hast du den Entschluss gefasst, vegan zu werden?
Den Entschluss gefasst haben, also ich habe mich 2014 oder wir haben uns 2014 schon mal vegetarisch ernährt und da war immer der Hintergrund, irgendwie dieses Tierische, diese Ethik. Und das hat uns aber gar nicht gecatcht, sodass wir zwar mal vegane Tage eingebaut haben, aber das gar nicht so der ausschlaggebende Punkt war. Und irgendwann sind wir wieder zurück zu tierischen, komplett tierischen Produkten. Und dann haben wir 2019 Ostermontag von meinem Vater eine Filmempfehlung bekommen, Peace Food von Dr. Rüdiger Dahlke.
Okay.
Und im Anschluss den habe ich zuerst angefangen zu schauen und ich weiß auch ganz genau, dass ich an der Stelle stehen geblieben bin, dass es vegane Scheidung gibt. Und da ab dem Punkt habe ich das Video gestartet, als mein Mann vom Sport zurückkam. Und dann haben wir das dann ganz normal von vorne gesehen und auch What the Hell. Und da hat es, wir haben uns danach nur noch angeguckt und es hat bei uns beiden Klick gemacht, das, was die tierischen Produkte in unserem Körper anstellen, wollen wir einfach nicht mehr haben.
Also war es eher so ein gesundheitlicher Antrieb als jetzt das Ethische?
Genau, also wir haben keine großen gesundheitlichen Schwierigkeiten gehabt, unabhängig davon, dass sich bei meinem Mann aber was getan hat. Und ja, das war aber, da war es für uns gar keine Frage. Wir haben die Sachen, die wir für Eis vegetarischer Form hatten, noch aufgebraucht. Das war für 2 Wochen auch noch okay. Viele Sachen haben wir verschenkt. Und dann haben wir aber auch nur noch vegan eingekauft. Also das war unser Einstieg, war einfacher, weil wir vorher schon viele Alternativen hatten und uns durchprobiert hatten.
Ja, klar. Ja, viele schaffen ja den Sprung zum Veganismus über das Vegetarische. Also da seid ihr auf jeden Fall nicht alleine. Genau, und du meintest, du seist, oder ihr seid dann 2019 vegan geworden. Ne?
Genau. Das war, wir haben den Film geschaut, haben uns in die Augen gesehen und uns war gleich klar, so ab heute kaufen wir nur noch vegan ein. Und das war ein Moment, dass wir wirklich noch 1-2 Monate oder so manchmal auch auf Produkte zurückgegriffen haben. Aber durch die vorherige Zeit hatten wir dann auch schon unsere Alternativen, wie zum Beispiel Sauerkraut, Tofu, Bratling, die wir lieben, die wir immer wieder machen. Und das hat uns das Ganze dann vereinfacht und so sind wir dann auch pflanzlich vollwertig gekommen. Und ein halbes Jahr später habe ich dann für mich auch die Ausbildung zur ganzheitlichen veganen Ernährungstrainerin bei Dr. Rüdiger Dahlke gemacht. Da war für mich auch der Punkt, okay, oder ganz am Anfang habe ich gedacht, glutenfrei, hat er immer wieder von gesprochen und wir so, was soll denn das bringen? Und ich habe einen Punkt gehabt, bei Mirko war diese Aggressivität weg und ich habe später festgestellt, dass ich über die vegane Ernährung meinen inneren Frieden für mich gefunden habe und bei ihm war das auch so extrem. Er ist vorher von 180 oder ganz schnell auf 180 gewesen und ist dann deutlich ruhiger geworden, auch wenn es hitziger wurde. Und das war sehr, sehr spannend, das dann zu beobachten. Und dann haben wir ein Jahr später eine Fastenwoche mit Rüdiger gemacht.
Okay.
Und in dieser Fastenwoche, weil das so prägend da stand, soll der Aufbau soll salzfrei sein. Und ich habe kurz vorher schon mal so einen Test gemacht, beziehungsweise das war salzfrei. Und dann haben wir geguckt, okay, Dillspitzen, damit würzen wir überwiegend. Wir haben jetzt auch
Okay.
mal Sojasauce und ab und zu mal Salz, aber wir machen überwiegend mit Dillspitzen. Und Dillspitzen
Interessant.
sind im ersten Moment zwar sehr intensiv, aber trotzdem ist das ein sehr, sehr guter Ersatz. Und zwischendurch waren wir 2 oder 3 Jahre fast komplett salzlos, also salzfrei. Haben gemerkt, nein, die Nudeln brauchen ihr Salz im Wasser, sonst schmecken die gar nicht.
Ja.
Aber so haben wir halt unseren Weg gefunden. Und
Ja,
so kam es dann
cool.
dazu, dass das halt dabei war.
Ja, also voll interessant, das mit der salzarmen Ernährung. Also ich muss gestehen, ich selber passe nicht wirklich auf meinen Salzkonsum auf. Also da ja, müsste ich eventuell nochmal gucken. Aber ich meine, man weiß ja generell, dass wir insgesamt als Gesellschaft eigentlich zu viel Salz zu uns nehmen, ne?
Ja, genau, es ist ja nicht nur das, was wir zusätzlich würzen und überhaupt, sondern auch, dass in den Lebensmitteln ja auch Salz enthalten ist.
Genau,
Und das
genau.
Spannende war, ich habe auch schon mal einen totalen Salz-Junkie in meiner Kochgruppe gehabt, Kochabend zu Hause, und die hat nicht nachgewürzt.
Ach, okay.
Genau. Nee, einfach nur die Dillspitzen. Das war total interessant. War mir vorher nicht klar, aber nein, ich habe extra nochmal nachgefragt, aber nein, sie brauchte kein Salz zum Nachwürzen. Ich habe extra auf den Tisch gestellt.
Ja, also hast du denn außer jetzt Dillspitzen noch irgendwelche Tipps, wenn jetzt Zuhörerinnen von uns denken, boah, möchte ich auch mal ausprobieren, das salzfreie oder salzarme Essen? Also wie kann man sich jetzt da zur Not helfen, wenn man jetzt auch keine Dillspitzen vielleicht zu Hause hat?
Also es gibt mehrere Alternativen. Ich weiß nur, dass wir auch Sellerie ausprobiert haben, aber das war für uns so intensiv im Geschmack, den wir tatsächlich nicht mochten. Das hat für uns nicht gepasst. Deswegen haben wir uns auf die Dillspitzen geeinigt. Das war auch das Erste, was wir bei Google gelesen hatten. Und das ist, also ich bin ganz viel dafür, auf die innere Stimme zu vertrauen. Und wenn wir bei Google eingeben, salzfrei oder salzarm leben, wird genau das Richtige ankommen, was, bin ich fest davon überzeugt, das, was für die Person gerade richtig ist, was sie ausprobieren darf. Ich habe vorher
Okay.
noch ganz, ganz viel selbst gemacht. Das heißt, ich habe Sellerie selbst getrocknet und gemahlen. Das war dann auch noch eine andere Variante.
Also ich finde das total inspirierend. Du sprichst jetzt die ganze Zeit hier vom Selbermachen, aber esst ihr denn auch irgendwelche konventionellen Ersatzprodukte?
So gut wie gar nicht. Also mittlerweile leben wir fast überwiegend pflanzlich vollwertig.
Okay. Das heißt, so die einzigen Ersatzprodukte sozusagen ist dann wahrscheinlich Tofu, ne?
Das sehe ich gar nicht als Ersatzprodukt, weil das ist ja wirklich ein, würde ich mal sagen, reines Natur-Sojaprodukt. Klar, Joghurt würde ich jetzt auch nicht dazu wählen, weil sonst hätte mein Mann eine Schwierigkeiten. Das ist sein Frühstück mit dem selbstgemachten Müsli. Aber halt, klar, es gab jetzt gestern Abend auch mal Cevapcici dazu. Weil das ist super interessant, vegan, glutenfrei. Das mit Ersatzprodukten ist nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, weil ja auch viel Seitan und so weiter benutzt wird. Also ja,
Ja, ich habe mal
das.
einen Selbsttest gemacht, nachdem wir dann auf das Video von die Lebensenergie von Rüdiger geschaut haben und habe gedacht, okay, ich lasse jetzt einfach mal ein paar Tage alles an Gluten weg. Das war sonntags, dass ich mich dazu entschieden habe und donnerstags abends war meine Kochgruppe geplant und wir hatten Tofu-Seitan-Bratlinge. Und dementsprechend, also ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, okay, was macht das mit mir? Sondern wir haben die gegessen und 1,5 Stunden später kam ich vom WC nicht mehr runter. Ich so, okay, oh, mein Körper möchte kein Gluten. Das ist die perfekte Chance, das lassen wir sein. Und am Wochenende haben wir radikal alles an Gluten aussortiert und verschenkt oder verkauft, was jeweils noch so voll war. Haben dann aber gleichzeitig auch da vorher entschieden, beziehungsweise von meinem Vater die Frau gefragt, wie sie ihr Brot backt. Sie macht nämlich schon glutenfreies Rezept, beziehungsweise sie hatte auch das Buch an der Lebensenergie. Denn das war für uns ein zentraler Punkt, zu sagen, so, wir können umstellen, weil wir dafür die Alternative gefunden hatten, wenn man mal immer Brot auf Montage mitnimmt. Das heißt, da ist auch noch die Schwierigkeit ganz am Anfang. Für ihn war es dann auch klar, das auf Montage so hinzukriegen. Er nimmt ganz, ganz viel mit, was möglich ist, oder er kauft es eben dort unterwegs. Und so kam es dann, dass wir dann fast parallel dazu auch auf glutenfrei umgestiegen sind. Und wir haben dann nicht komplett auf glutenfrei, sondern Emma, Einkorn, Urdenkel und noch irgendwas sind ja die Ursorten, die haben kaum.
Genau. Emma, glaube ich, noch, ne?
Emma, Einkorn, Urdenkel, da war noch irgendeine vierte Sache. Ja. Auf jeden Fall sind die glutenarm.
Glutenarm,
und
genau.
Wir brauchen ja nicht auf die Spuren achten.
Ja, richtig.
Und mittlerweile, wenn ich Gluten zu mir nehme oder wir Gluten zu uns nehmen, merken wir auch diesen Nebel. Das heißt, es macht nicht mehr groß was im Magen, aber es ist am nächsten Tag so, wenn wir im Nebel stehen und irgendwie nicht wirklich klar denken können.
Okay, interessant. So, ja, wär vielleicht interessant, mal auszuprobieren, so Glutenfasten und zu gucken, wie es einem dann geht, ne?
Ja, vor allem das Spannende war, ich habe irgendwann 3 Monate später oder so bemerkt, wir Frauen kennen das ja, diese Klohaltung auf öffentlichen Toiletten, dass wir uns da nicht unbedingt sehr gerne draufsetzen. Und das ist ja manchmal ziemlich anstrengend, das überhaupt zu halten und runterzukommen. Und nach 3 Monaten irgendwann habe ich irgendwie mal eine Yoga-Sitzung gemacht und bin dann in die Hocke gegangen. Und dieser Hocksitz, ich bin mit dem Popo fast nach unten gekommen und auch ohne Schwierigkeiten wieder hoch. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Verklebungen aus dem Gluten, weil Gluten ist ja Kleber, aus den Zellen auch dann rausgegangen sind. Und ich mir dadurch viel beweglicher wurde. Ich habe es jetzt noch nicht so direkt gemerkt, aber es war einfach spürbar. Mittlerweile macht es dann sogar auch Spaß, dann nach unten zu gehen und von alleine wieder hochkommen.
Das ist krass, also das hätte ich so eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so weitreichende Auswirkungen hat, ne?
Ja, mein Mann hat durch vegan alleine schon die Umstellung 12 Kilo, glaube ich, abgenommen und sein Bluthochdruck ist, sein leichter Bluthochdruck ist weggegangen. Ich hatte auch irgendwelche Schilddrüsentabletten, aber auch nur eine ganz leichte Variante, die sind dann auch weggegangen. Was aber spannend war, ich habe in der Zeit, als wir auf vegan umgestellt haben, keine Abnahme gehabt. Und ich wusste noch, dass Rüdiger immer wieder sagt, dass das Gluten oft Frauen haben so einen Gewichtsregler, der oft verstellt ist. Und wenn er einmal verstellt ist, dann ist es schwierig, da überhaupt ranzukommen. Und durch diese Glutenumstellung bei mir habe ich gemerkt, dass ich 4 Wochen extrem innere Arbeit hatte. Und dadurch aber irgendwann auch festgestellt habe, oh, ich habe mein Individualgewicht gefunden, ohne dass ich was dafür getan habe, weil ich habe ja nichts weiter umgestellt, außer das Gluten weggelassen. Und seitdem habe ich das jetzt auch nicht, dass ich noch groß schwanke und ja, wir fühlen uns beide damit super wohl. Weil der Gewichtsregler sich dadurch dann von ganz alleine eingestellt hat. Aber auch bei ihm noch mal ein bisschen, aber bei mir war es dann deutlich zu spüren.
Ja, interessant. Also ich weiß auch aus eigener Erfahrung und auch von Freunden, die vegan wurden, dass ja die meisten tatsächlich am Anfang viel Gewicht verlieren. Also auch einfach Gewicht verlieren. Und ja gut, bei mir leider das Problem, dass ich zu gerne zu viel esse. Da hilft dann auch das Vegane, nicht wirklich. Aber tatsächlich ist es ja so, dass vegan an sich ein bisschen kalorienarmer ist als Fleisch zum Beispiel, was ja ein sehr kaloriendichtes Essen zum Beispiel ist, ne? Und ja, genau. Und wenn man sich dann jetzt wie du auch noch vollwertig dazu ernährt, dann ist das natürlich eigentlich sozusagen die beste Variante des Veganismus. Ne? Also natürlich gibt es viele Leute, die auch auf Ersatzprodukte zurückgreifen, aber ja, man muss halt auch immer ganz klar dazu sagen, dass man sich nicht prinzipiell von Ersatzprodukten ernähren soll. Ne?
Also für mich war es wichtig, auch einfach zu wissen, so, was habe ich als Alternativen? Denn ich sehe das nicht als Ersatz an, sondern einfach als Alternative, wie zum Beispiel die Bratlinge. Das war für mich sehr, sehr wichtig, dass das auch, dass ich da was habe. Denn was bringt es uns? Ich habe lange Zeit aber auch gespürt, also im Käse ist ja ein Suchtstoff.
Ja, genau, dieses Casomorphin, glaube ich, heißt es, ne?
Genau. Und als lange Zeit mochte ich den Käse als Alternative gar nicht. Hm. Und irgendwann habe ich mal festgestellt, oh, jetzt schmeckt mir wieder was. Das heißt, als die Umgebung im Darm sich dann sozusagen normalisiert hat, umgestellt hat, das braucht ja auch ein bisschen. Mhm. Ich glaube, das sind so circa 3 Monate, wenn wir dem dann nachgeben, vorher mit zum Beispiel Fleisch oder zumindest bei Käse oder auch überhaupt bei tierischen Produkten, dass wir dann wieder rückfällig werden können, weil die Bakterien im Darm zum Teil sehr, sehr lange überleben können.
Und die dann an eine gewisse Nahrungsquelle gewöhnt sind und die dann wahrscheinlich verlangen sozusagen, oder?
Ja, genau.
Okay, interessant. Und aus deiner Erfahrung, wie lange dauert das ungefähr, bis sich der Darm da einpendelt oder an die neue Nahrungsquelle gewöhnt hat?
Da kann ich jetzt gerade gar nichts wirklich zu sagen, denn auch wenn ich jetzt die Ausbildung zum ganzheitlichen veganen Ernährungstrainer dieses Jahr abgeschlossen habe, ist das gar nicht mein Hauptpunkt. Und ich habe irgendwann auch gemerkt, wie okay. Mir tut es gut. Ich gebe das auch weiter, wenn jemand sagt, so, ich möchte da hingehen. Mhm. Ich habe letztes Jahr tatsächlich eine Dame begleitet, die dann auch vegan gelebt hat und glutenfrei für sich dann auch entdeckt hat. Habe dann aber ganz schnell auch gemerkt, nee, ich möchte nicht nur auf körperlicher Ebene, weil das Loslassen, das was ja auch ein Punkt bei der veganen Ernährung ist, körperlich war für mich auch noch so, ich möchte auch noch mental damit bei sein.
Ja, klar. Ja, und es ist wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich, natürlich. Also, ja, ich glaube, da ist es dann auch, also gerade was so Darmsachen angeht, ist es ja immer sehr schwierig, eine pauschale Antwort irgendwie zu finden. Ne?
Ja.
Ja. Ja, cool. Und du meintest jetzt, du hast jetzt dieses Jahr die Ausbildung abgeschlossen. Und,
genau.
Ja, ist sehr interessant. Also veganer Ernährungscoach. Und wie lange ist die Ausbildung? Was kann man sich da so drunter vorstellen?
Ich habe das bei Rüdiger so gemacht, dass die ersten beiden Teile waren online. Das heißt, da konnte ich in meinem Tempo. Es ist jetzt neu aufgesetzt und ich gehe mal davon aus, dass es dann ein besserer roter Faden zu sehen ist und angenehmer ist. Ich selber musste halt für mich alles rausschreiben, was mir wichtig war. Ist jetzt nicht unbedingt für jedermann, aber für mich hat das dann im Prinzip gepasst und habe dann meinen Fortschritt. Und von diesen 6 Modulen waren 2 online ursprünglich. Und dann war aber klar, die anderen 4 sind vor Ort.
Okay.
Ich hatte das Glück, dass das Urprinzipien-Seminar, was dieses Ganzheitliche ausmacht, irgendwann freigeschaltet wurde online und konnte das dann so machen.
Ah, okay.
Und dadurch, dass ich das online machen konnte, war es für mich natürlich praktisch. Und ich habe das 21 angefangen und daher, nee, Reisen von Norddeutschland nach Österreich, das machst du jetzt nicht mit Maske und dies und jenes und überhaupt, da hast du jetzt keinen Bock zu. Unabhängig war das auch eine Zeitsache, eine Geldsache, denn ob ich jetzt knapp 800 Euro für online zahle und das selbst einmal durchgehen kann oder ob ich noch zusätzlich die Hotelkosten und Ernährung dort vor Ort nehme. Und letztes Jahr habe ich dann die vegane Kochpraxiswoche dort gemacht und dieses Jahr, weil es nur alle 2 Jahre angeboten wurde, habe ich dann die Beratungstrainingswoche noch zusätzlich gemacht. Und es hat mir auch nochmal gezeigt, was tatsächlich auch alles zu sehen ist bei Personen, allein vom Aussehen, wenn ich da jetzt direkt reingehen würde, oder was ich total faszinierend fand, ist, was am Namen und am Geburtsdatum schon erkennbar ist, was die mentalen Themen oder die Lebensthemen sozusagen sind.
Okay, cool. Also da kenne ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht so mit aus. Aber sehr interessant. Also ja, interessant. Als vegane Ernährungscoach bietest du ja dann wahrscheinlich auch Sitzungen an oder Beratungen, ne?
Also dadurch, dass ich gar nicht mehr in dem Bereich Ernährung drin bin, habe ich mich jetzt auf eine andere Sache spezialisiert. Denn okay. Und trotzdem hat es mich angesprochen, einfach zu sagen, so da mal meine Sichtweise zu geben, was da tatsächlich möglich ist. Mhm. Ich selbst bin alleingeborener Drilling, das heißt, ich hatte zwei Geschwister im Mutterleib, kann spüren, ob jemand nicht alleine war, weil das hat ganz, ganz viele Auswirkungen. Und das heißt, da gehe ich hauptsächlich mit raus, mit was kann passieren, wenn wir uns wirklich der Herzmagie öffnen. Und klar, okay. Da kann vegan der erste Schritt sein, dass wir tatsächlich sagen, so, wie finde ich inneren Frieden, um dann überhaupt die Möglichkeit zu haben, an unsere Gefühle ranzugehen. Aber bisher habe ich das jetzt nicht, würde ich jetzt nicht direkt spezialisieren.
Okay, verstehe. Ja. Ja, also cool, sehr interessant. Glaubst du denn, dass deine, ich sag mal, Vergangenheit dich auch so ein bisschen offener gemacht hat für Veganismus und das den Einstieg dann vielleicht auch vereinfacht hat?
Ja, das auf jeden Fall. Und das war, ich habe die Ausbildung, glaube ich, in erster Linie hauptsächlich für mich gemacht, weil ich habe dann noch ein paar Sachen herausgefunden, wo wir drauf achten können, was vielleicht einfach ist, was ich theoretisch auch mit weitergeben könnte. Habe mir jetzt aber auch keine Notizen gemacht, denn egal, welchen Raum ich selbst für mich öffne, für andere öffne, merke ich einfach, dass ich wirklich aus dem Bauch heraus sage, so, was passt. Und wirklich auch diese innere Stimme, sag ich mal, wieder zu trainieren. Darauf zu vertrauen, so, das sagt mir jetzt mein Körper. Ist das jetzt ein Gelüst zum Beispiel? Habe ich gerade das Gefühl, dass ich es brauche, weil es mir psychisch zum Beispiel nicht gut geht? Oder braucht mein Körper das gerade einfach, weil da ein Stoff drin ist zum Beispiel. Ich habe eine Zeit lang, da habe ich ganz viel Räuchertofu gefuttert. Und das war dann auch in Ordnung. Das heißt, pflanzlich vollwertig ist, ja, es gibt auch mal Phasen oder Gerichte, die eindeutig nicht vollwertig sind. Und trotzdem ist dieses Vegan halt immer wieder sehr zentral. Und ja, wir haben es immer wieder.
Ja, so, ja, du hast jetzt eben das Beispiel vom Räuchertofu genutzt. Also für mich ist Räuchertofu auch noch immer ein relativ naturbelassenes Produkt. Also der Räucherprozess ist ja jetzt nicht wie ein Fabrikstep. Ne? Also das muss man ganz klar noch mal unterscheiden, denke ich. Also wenn man jetzt von verarbeiteten Lebensmitteln ausgeht, gibt es ja auch minimal verarbeitete Lebensmittel und dann auch solche, die so denaturiert sind, die so weit weg vom Ausgangsprodukt sind, dass quasi gar nichts mehr übrig ist.
Ja, vor allem industriell verarbeitet.
Ja, genau.
Wenn ich meine Bratlinge zubereite, sind die ja auch verarbeitet.
Ja, ja. Also ich meinte tatsächlich auch, also industriell, maschinell auch mit diversen chemischen Stoffen und so weiter. Ne? Und da muss man tatsächlich ganz klar auch unterscheiden, denke ich. Also verarbeitet und verarbeitet ist nicht das Gleiche. Ne?
Und trotzdem fand ich das gut, dass das auch immer weiter ausgebaut wird, weil das auch den Umstieg erleichtern kann. Wie viele sind eher auf dem ethischen Bereich dabei, anstatt wirklich zu sagen, was richtet es in meinem Körper an? Was möchte ich denn davon haben? Und für mich war wirklich zentral dieser innere Frieden, den ich dadurch bekommen habe.
Ja, also bei mir war es tatsächlich andersrum. Ne? Bei mir war die Ethik an erster Stelle und ich habe dann halt festgestellt, dass es mir auch gut tut. Ne? Und ich denke, so geht es auch vielen, die dann halt, also wie man jetzt dazu kommt, ist ja letztendlich nicht so wichtig. Ne? Es zählt ja eigentlich im Endeffekt, dass man dahin kommt, ne? Und die persönliche Reise, ja, die ist ja natürlich für jeden anders irgendwo, ne? Und ich glaube, das muss ja auch so sein. Und das kenne ich ja auch aus dem Aktivismus noch. Und man kann einfach niemanden zu irgendwas zwingen, ne? Also jeder muss einfach für diese Reise zum Veganwerden bereit sein, ne? Die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe beim Aktivismus, die haben sich auch schon, ja, Gedanken gemacht. Manche haben noch nie davon gehört, und da führen die Gespräche dann auch tatsächlich nicht so weit, ne? Die sind dann, ja, da fährt man dann irgendwann so gegen eine Wand, ne?
Ja, wir dürfen unser Punkt und unsere Intention dahinter sehen, denn genauso wie das eine bei mir nicht war, bei dem anderen war für mich so, es hat Klick gemacht, es war keine andere, genau, Option mehr. Und das ist ja so das, ja, Wichtige, dass jeder das für sich herausfindet.
Ganz genau, ja.
Und letztes Jahr, als ich die Kundin begleitet hatte, war das zum Beispiel so, die hatte den Glaubenssatz, alles, was gesund ist, schmeckt nicht. Und sobald der zum Beispiel verankert ist, ja, haben wir auch, ja, nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, unabhängig vom glutenfrei oder nicht glutenfrei, dann passt es auch nicht. Das heißt, da dürfen wir vielleicht auch schauen, wenn es uns schwerfällt und wir nicht wirklich zu vielen frischen Gerichten sind, was hält mich davon ab? Und das finde ich, ja, auch sowieso das Spannende, dahinter zu schauen, was ist eigentlich der Ursprung davon, von dem, was im Außen gerade zu sehen ist.
Ja, nee, das ist tatsächlich sehr interessant, auch den Punkt, den du eben angesprochen hast, wenn es gesund ist, dann schmeckt es nicht, ne? Ich glaube, das rührt sehr viel von unserer Kindheit auch her, weil ja auch viele von uns schon als Kind gesagt bekommen, bekommst erst Nachtisch, wenn du den Teller aufgegessen hast, ne? Oder du musst das Gemüse essen, ne? Man wird quasi dazu gezwungen, und in den meisten Fällen ist das dann wahrscheinlich auch noch so wirklich totgekochtes Gemüse, wo wirklich nichts mehr drin ist, nach nichts schmeckt und auch nicht appetitlich aussieht. Und ja, klar, dass man dann schon im Kindesalter irgendwie eine Aversion gegen diese gesunden Lebensmittel entwickelt, ne? Und ja, dass sich das dann auch im Erwachsenenalter ja, weiter erhält, ist ja dann auch nicht verwunderlich, ne?
Ja, wir hatten auch eine Zeit nach dem Fasten besonders, dass wir lange Zeit auch gar nicht essen gehen wollten zum Beispiel, manchen ist das ja wichtig, weil uns das viel zu überwürzt vorkam. Wir haben unsere Gewürzrationen deutlich runtergeschraubt, wo das zum Schluss dann eine Person sagte, ich möchte bitte nachwürzen, also nicht Salz, aber überhaupt nachwürzen, weil wir schon was ganz anderes gewöhnt waren. Das heißt, ich habe dann nur noch ganz, ganz minimal, das ist jetzt auch ein bisschen mehr wieder geworden, aber auch mit den Gewürzen können wir so extrem spielen, weil dann war was Fertiges, dann war Essen gehen, es war einfach viel zu stark gewürzt. Es gab eine Zeit lang, da habe ich fast alles selbst gemacht. Ich habe selbst Gemüsebrühe mal selbst gemacht, weil ich ein Dörrgerät hatte. Was jetzt vor einiger Zeit gehen durfte, aber auch Gewürze zum Beispiel, dass ich mir Paprika einfach getrocknet habe und daraus ein Gewürz gemacht habe. Okay, cool. Chili ist ein bisschen ausgeartet, das war auch mal zwei riesengroße Gläser voll, wo wir dachten, nee, das ist ein 10-Jahres-Vorrat gefühlt. Aber auch das muss ja nicht sein, das ist ja auch individuell, und diese Phase ist für mich gerade auch vorbei. Ich habe eine Zeit lang auf dem Balkon was gehabt, angebaut. Was ich aber zwischendurch immer noch habe, ist Mikrogrün.
Ja, genau. Also alles, was so, ja, diese Sprossen und so weiter, mag ich auch sehr gerne.
Genau, es gibt ja noch eine Variante. Einmal der Keimling, Sprosse und Mikrogrün. Und Mikrogrün ist das, wenn die ersten grünen Blätter da sind.
Ach so, okay.
Und dann haben wir auch noch das Chlorophyll da und kommen natürlich auch zum frischen Salat zum Beispiel zu jeder Jahreszeit, wenn wir das jetzt nicht unbedingt mögen.
Okay, ja, also ich habe das alles immer Sprossen genannt. Aber klar, Mikrogrün macht Sinn, ja. Und ja, ich finde das cool, ja, so Mikro- oder Microgreens, wie man sagt, ne? Auch nochmal so über den Salat zu streuen oder auch einfach so zu snacken, je nachdem, was es ist, ne? Also wenn du jetzt so was Radieschen hast oder so, die sind mir dann doch ein bisschen zu scharf zum einfach so essen. Aber generell kann man da wirklich echt gut auch Nährstoffe nochmal boosten, weil ich finde das immer so faszinierend, dass in diesen ganz kleinen ja, Keimlingen, Sprossen, Microgreens tatsächlich die schon die ganze Energie quasi der ausgewachsenen Pflanze steckt. Ne? Und das ist quasi wie ein Wunder. Ne?
Ja. Ja, das ist ja genauso wie bei uns, das ist genauso derselbe gute Vergleich. Wenn wir im Mutterleib sind, nehmen wir auch schon alle Gefühle und Emotionen wahr und die werden im Körper gespeichert. Da ist ja auch schon alles da. Und wir dürfen nachher gucken, okay, wie entwickeln wir uns? Das ist ja genauso ein Prozess wie so ein Same.
Ja, also das ist auch voll der schöne Vergleich. Leider fehlt uns in dieser Podcast-Folge die Zeit, um darauf näher einzugehen. Aber unsere Zuhörerinnen können sich ja auch deinen Podcast und auch dein Instagram anschauen. Da gehst du ja nochmal näher darauf ein. Aber hast du denn jetzt noch konkret irgendeinen Tipp für unsere Zuhörerinnen?
Ja, das wirklich auf sich zu hören. Vielleicht auch mal zu gucken, wenn es tatsächlich viele Lebensmittel sind, die verarbeitet sind. Warum mache ich das? Also diesen Grund. Und den Grund, kann ich das nicht? Was glaube ich vielleicht? Und manchmal wissen wir auch gar nicht, ist das überhaupt ein Glaubenssatz, der uns davon abhält? Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Und wirklich herauszufinden, welche von den vielen Gründen auf vegan umzusteigen ist denn meiner, um wirklich zu sagen, so, es hat Klick gemacht. Denn dann ist die Intention auch eine ganz andere und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu vollwertiger Ernährung hingehen kann, deutlich einfacher.
Ja, klar.
Und da wirklich auf den Körper zu hören, wenn jetzt mal eine muss ja keine Tofu-Phase, kann auch eine Brokkoli-Phase sein. Das heißt, nicht extrem sein, so, was ich an der Ausbildung überhaupt nicht mochte, ich habe auch bei Ökodemie angefangen, die Ausbildung, Ernährungsplan. Also ich habe mich nie an sowas gehalten, wenn irgendwie was war. Selbst bei den Rezepten bin ich mittlerweile, dass ich viel für mich selbst ausprobiere, okay, was habe ich denn da, was mache ich? Weil das immer viel zu statisch war und wir dürfen viel mehr auf unsere innere Stimme, auf unser inneres Körpergefühl hören.
Ja, ja. Nee, also da stimme ich dir zu. Also ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit Ernährungsplänen oder dass das alles so durchstrukturiert ist. Also das ist mir dann ein bisschen zu starr, ein bisschen zu, ja, alles zu eng. Ne? Und wenn man sich dann ja so viele Regeln auferlegt, dann ja, ist es klar, dass man irgendwann auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, dass man anders dass das Ganze wahrnimmt, ne? Dass es eher wie so ein Zwang schon fast ist. Ne? Und,
oder auch das Kalorienzählen, das finde ich auch schlimm. Oder
ja, genau.
Low Carb oder Weight Watchers, das sind alles Sachen, das ist wirklich als Diät, wo der Jojo-Effekt kommen kann. Deswegen ist es so wichtig, unsere Intention herauszufinden, so was steckt dahinter und was ist denn überhaupt mein Ding? Wo habe ich eine Alternative dazu, anstatt das als Ersatz zu sehen.
Ja. Ja, cool. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ja.
Das wird halt viel zu häufig unterschätzt.
Genau. Also abschließend, denke ich, können wir dann sagen, man soll auf den eigenen Körper hören.
Wir dürfen auf unseren eigenen Körper hören. Mann ist Fremdverantwortung. Wir und ich sind Eigenverantwortung.
Stimmt, hast recht. Ja. Also, wir sollen alle ein bisschen bewusster, bedachter und ja, ein bisschen mehr auf unseren Körper hören. Ja, alles klar. Also, liebe Maren, es war wirklich schön, dich bei uns im Podcast zu haben. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War sehr, sehr schön.
Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns immer über Gäste. Genau. Ja, hast du denn noch ein Schlusswort für unsere Zuhörerinnen?
Auf die Intuition hören. Wirklich bei sich zu schauen und auch nicht zu vergleichen, wie machen das andere.
Okay, ja, das ist tatsächlich auch noch mal ein guter Punkt, dass man sich nicht so vergleichen soll, weil das baut auch letztendlich immer nur Druck auf und macht das Ganze noch mal schwieriger, ne? Ja, doch, das kann ich so mit unterschreiben.
Ja, es ist ja auch eine Art von Selbstbewusstsein aufbauen, um das auch nach außen zu tragen und nicht mit der Angst vor Ablehnung draußen klarzukommen. Übrigens auch der Grund, warum ich keine Haare auf dem Kopf habe, weil ich mir die bewusst abrasiert habe, um auch den Prozess der Angst vor Ablehnung nochmal bewusster loszulassen. Also überall kommt dieses Wort loslassen mit dabei.
Ja, cool. Okay. Ja, also dann vielleicht noch, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen denken, boah, die Maren, die ist interessant, da möchte ich ein bisschen mehr von hören, ein bisschen mehr von sehen. Du hast auch einen Podcast, ne?
Genau.
Du kannst gerne einmal hier deinen Podcast vorstellen oder vielleicht auch einen Social-Media-Link oder so, dass die Leute dich auch dann finden und auch sich vielleicht dann ein Gesicht zu der Stimme vorstellen können.
Mein Podcast heißt tatsächlich Maren Ewald Podcast und da geht sich alles darum, ich bin fasziniert von dem, was alles für Auswirkungen hat, wenn wir im Mutterleib sind. Da geht es weniger um die Ernährung, aber ganz viel zum Beispiel auch um die Angst vor Ablehnung. Und das neue Format ist YouTube, das habe ich jetzt Herzcafé genannt, wo ich auch Geschichten von anderen Personen teile, weil das so vielfältig ist. Mhm. Bei Instagram bin ich unter maren.ewald zu erreichen, ganz einfach.
Alles klar, also Maren Ewald Podcast, Maren Ewald auf Instagram und Herzcafé auf YouTube.
Genau.
Alles klar. Gut, also ich verlinke das dann auch nochmal alles in den Shownotes, damit unsere Zuhörerinnen dich auch dann da finden können. Ja, also dann war's das wieder mal für heute und ja, wir freuen uns natürlich immer, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt und genau, wenn ihr auch gerne mal zu uns in den Podcast kommen wollt, zu Vegan Voices, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@forvegans.com oder auf Instagram oder überall, wo wir sonst noch zu finden sind. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Nachricht. So, dann war's das heute von uns. Ich verabschiede mich und gebe das letzte Wort an die liebe Maren.
Vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Bis dann. Ciao.